萨西
菩提树是密作传瑞拉宾七年的天巴黎桑耶辛鲁瑞特乌拉迪罗库南达辛拉苏巴舍Idam Guru Ratna Mandala Kamirya Chayami Sange Chudam Choki Choknam La Jamshu Baidu Dakmi Kyapsu Chi Baki Chunyan Gimpe Sunam Ki Drola Penchir Sange Sange Chudam Tsoki Choknam La Jamshu Padu Dakni Kyapsu Chi Daki Chunyen Kipe Sunam Ki Drola Penchir Sange Drupa Shu Sange Chudam Tsoki Choknam La Jamshu Padu Dakni Kyapsu Chi Saki Chunyen Gimpe Sunam Ki Drola Penchir Sange Drupa Shu
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr so zahlreich da seid heute. Kapitel 8 im Kurs 1 heute, wie man den Wunsch nach Bodhicitta tatsächlich entwickelt. Brigitte hat uns ja letztes Mal eine Einleitung gegeben, wie es prinzipiell mit dem Bodhicitta so geschaffen ist und was es bedeutet in unserer Linie und wie es funktioniert. Und ich werde heute mit euch darüber sprechen, wie man diesen Wunsch nach Erleuchtung für alle Wesen um einen herum, wie man den sukzessive entwickelt und wie man ihn langsam kultiviert. Mir ist nochmal wichtig, am Anfang zu sagen, ich habe diese Woche eine Mail gekriegt von Lama Mahmud, wo er nochmal intensiv darauf hinweist, wie wichtig in unserer Praxis die Lineage ist. Also die Lineage als die Linie der Lehrer, die vor uns auf diesem Weg geschritten sind, in einer ungebrochenen Übertragungslinie bis zum Buddha zurück. Warum ist diese Linie so kraftvoll? Sie ist im Prinzip aus zwei Gründen kraftvoll, weil sich rund um diese Linie ein Energiefeld aufbaut, das sich speist aus den vielen unzähligen Mantren, die rezitiert werden durch die Lehrer, den vielen guten Taten, die dort vollbracht worden sind, den vielen Meditationen, die gemacht worden sind in dieser Linie und den vielen Teachings, den vielen Lehren oder Lehrveranstaltungen, die gegeben worden sind entlang dieser Linie über die letzten 2000 Jahre. All das, also die Mantren, die Teachings, die guten Taten, erzeugt ein Energiefeld entlang dieser Linie, was uns ein Stück weit beschützt, was uns trägt und was uns auf diesem Weg auch hilft, diesen Pfad zu gehen. Kurze technische Frage. Kannst du den Lautsprecher ausmachen?
Da hat jemand sein Mikro.
Achso, aber wenn du den Lautsprecher ausmachen
willst, kann ich sagen.
Achso, okay, gut. Okay, daraus resultiert eine sehr starke Kraft und eine sehr intensive Energie in dieser Linie. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir die Kraft und die Authentizität der Teachings in dieser Linie aufrecht erhalten. Und es ist auch wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir Dinge lesen über Lehrer, die in unserer Linie gewirkt haben, dass wir deren Bilder auf unseren Altar stellen, dass wir sie einfach in unserer Erinnerung betrachten, behalten, dass wir sie in unserem Mainstream behalten und dass wir sie lebendig halten und diese Teachings auch lebendig halten von den Dingen, die sie gesagt haben. Das Zweite, was die Lineage uns bringt, ist, dass diese Teachings einfach immer besser werden. Ja, sie werden immer besser, weil jeder Lehrer in seiner Interpretation sie ein Stück handhabbarer macht und in der Anwendung auf seine Students ein Stück weit intensiver eingeht, auf deren Lebensumwelt, auf deren Zeit, in der sie leben und auf deren Bedürfnisse. Wenn wir heute darauf angewiesen wären, den Lehrstil und die Materialien eines Pabonka Rinpoche von 1878 bis 1941 zu verstehen, hätten wir keine Chance. Ja, wir können kein Tibetisch und wir hätten, auch wenn wir Tibetisch könnten, mit der Art und Weise, wie sich für ihn dieses Wissen in den Schriften präsentiert hat, viele Jahre in einem Kloster zubringen müssen, um überhaupt einen Bruchteil dessen zu verstehen, was wir jetzt hier verstehen in diesen Klassen. Und entlang dieser Lineage ist dieses Wissen durch die Lehrer, die vor uns kamen, so für uns aufbereitet worden, dass wir es jetzt verstehen. Ja, also Ken Rinpoche, als er nach Howell, New Jersey gekommen ist, und der war noch ein direkter Schüler, der hat noch direkt einige Jahre Überlappung gehabt mit Pabonka Rinpoche, hat diese ganzen Werke erstmal ins Englische übersetzt, ja, mit Hilfe der jungen Leute, damals jungen Leute wie Geshe Michael oder anderen, die eben Native Speaking Americans waren und die dann Tibetisch gelernt haben und die in den 70er und 80er Jahren in Howell, New Jersey diese ganzen Teachings erstmal ins Englische übersetzt haben. Und dann geht's weiter mit Geshe Michael, der dann aus diesem gesamten Curriculum, aus diesen vielen tausend Seiten des Geshe-Studiums und aus den Teilen, die dann übersetzt worden waren, diese ACI-Kurse geformt hat und der sichergestellt hat, dass wir das in mundgerechte Häppchen serviert bekommen und wir uns alle zwei Wochen mit einem Kapitel und einer Klasse und einem Thema beschäftigen können und dass das in unseren Alltag, wo wir nicht Jahre in einem Kloster sitzen und studieren, sondern wo wir uns alle zwei Wochen mal per Skype und Videokonferenz treffen, um diese Teachings zu hören, so mundgerecht aufgearbeitet hat, dass es tatsächlich funktioniert. Also denkt bei jeder Seite, die ihr aufschlagt und bei jedem Teaching, was ihr macht und bei jeder Hausaufgabe, die ihr macht, was es für eine wirklich große Erleichterung für uns ist, dieses so wertvolle und so wichtige Wissen für uns so aufbereitet zu haben, dass wir es auch tatsächlich hinkriegen. Ich habe mich da am Anfang ein bisschen schwer getan, also als mein Lehrer mir vor einigen Jahren gesagt hat, du musst diese ACI-Kurse machen, da habe ich eigentlich die unglaubliche Chance, die da drin steckt und das große Geschenk, was da drin steckt, noch mal gar nicht so richtig erkannt. Also mein erster Gedanke war eher Trotz und Ablehnung, so nach dem Motto, ach, ich gehe gerne mal auf irgendein Retreat und ich lasse mich gerne mal berieseln auf irgendeinem Teaching, aber als viel beschäftigter Unternehmer jetzt irgendwie Homeworks zu machen und Quizzes zu machen und dann vielleicht noch mich examinieren zu lassen, das muss jetzt eigentlich wirklich nicht sein. Und es hat eine Zeit gedauert, bis ich diese Arroganz und diese, ich sag mal, diese Undankbarkeit gegenüber diesen Teachings auch wirklich hinter mir gelassen habe und bis ich ernsthaft begriffen habe, auch nachdem ich andere Praktizierende getroffen habe, die den Zugang nicht in der Form hatten, zu dem, was wir da haben. Und das hat mein Bild nachhaltig geändert. Und ich weiß, dass das für jeden von euch genauso schwierig ist, die Zeit zu finden für die Homeworks und die Zeit zu finden für die Finals und die Zeit, sich mal ein Reading durchzulesen und die Zeit, mal die Meditation wirklich zu machen, die neben der Homework stehen und sie nicht freundlich lächelnd zu überlesen, wenn man dann die Homework macht. Aber in dem permanenten Bemühen, das dann auch zu tun und die Begeisterung dafür zu entwickeln, pflanzt man dann auch die Samen, dass die herausragenden Teachings, die dann wirklich transformative, also einen wirklich verwandeln, dass die einem dann auch tatsächlich zuteil werden. Ja, es ist sehr einfach, hier mal reinzuschnuppern und dann wieder irgendwie rauszufallen und dann jahrelang nichts zu tun und diese einmalige Chance auch zu verpassen. Und mit jeder Viertelstunde, die ihr am Abend dort sitzt und euch mit diesen Teachings beschäftigt, mit den Homeworks, die ihr macht, mit den Dingen, die ihr lest, mit den Meditationen, die ihr macht, pflanzt ihr auch die Samen dafür, dass es weiter herausragende Lehrer in eurem Leben geben wird, dass jemand wie Geshe-la nach Deutschland kommt und hier leibhaftig vor uns steht und uns ausbildet und uns sein Wissen und seine Weisheit zuteil werden lässt, dass Lama Marut sich für 2015 angekündigt hat, wieder hierher zu kommen, nachdem er es einige Jahre nicht geschafft hat und dass permanent hier großartige Lehrer kommen, die ohne Geld und ohne irgendwelche persönlichen Vorteile, die sie daraus ziehen, ihre Zeit und ihre Ressourcen dafür einsetzen, uns hier auszubilden. Und das kann jederzeit mit einem Fingerschnipp, kann das wieder enden. Und es ist auch jeder von euch mit in der Verantwortung, durch sein eigenes Studieren und durch sein eigenes Dranbleiben an diesen Teachings die Samen zu pflanzen, die dafür sorgen, dass diese Lehrer weiterhin kommen und dass wir weiterhin in diesen Genuss der Teachings kommen. Das ist sehr fragil, ja, und es bleibt fragil und man muss jeden Tag in der eigenen Praxis daran arbeiten und auch in den eigenen Offerings, die man die man seinen eigenen Lehrern macht, daran arbeiten, dass die erhalten bleiben und dass die in unserem Leben bleiben. Und da sind die Homeworks und diese Kurse eben ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Ganzen. Die heutige Klasse, wie entwickeln wir Bodhicitta, besteht aus im Prinzip zwei Formen, das zu tun. Die erste ist eine Meditation von Master Shantideva, die auf Englisch heißt Exchange Yourself and Others und die wir auf Deutsch übersetzt haben mit Ich versetze mich in die Person des anderen hinein oder ich versuche mich in den Zustand oder die Situation eines anderen hineinzuversetzen. Wenn man das eine Zeit lang tut und wenn man diese Meditation, die so ein bisschen wie die Tonglen-Meditation funktioniert. Also man stellt sich die eigene Person vor und man stellt sich die fremde Person vor und man tauscht dann die beiden innerlich im Geiste aus und versucht sich hineinzufühlen in den Zustand, in dem anderen Körper, der andere Person und in dem anderen Geist zu sein. Wenn man diese Meditation ein bisschen übt, so war das zumindest bei mir, lernt man sehr intensiv, dass emotionale Reaktionen, mit denen man selbst konfrontiert ist, man die nicht mehr als Anklage an die eigene Person interpretiert, sondern dass man im Prinzip Mitgefühl und Compassion entwickelt für denjenigen, der einem jetzt gerade gereizt oder ärgerlich oder wie auch immer gegenübertritt, weil man plötzlich ganz intensiv spürt, dass dieser jemand in dem Moment nicht glücklich sein kann. Ja, und dass er in diesem Moment, wie wir alle von starken Mental Afflictions wie Ärger, Zorn, Wut, Aggressivität, Unglücklichsein etc. geplagt wird und aus dieser von ihm selbst irgendwie verursachten Situation dann so reagiert. Auf Deutsch würde man sagen, man legt sich ein dickeres Fell zu, wobei dickeres Fell im Prinzip meint, nicht meint, man stumpft ab oder man wird unempfindlicher, sondern es meint, man ist nicht mehr persönlich getroffen, sondern man interpretiert die Emotionen, denen man ausgesetzt ist, nicht mehr fälschlicherweise als Angriff auf die eigene Person, sondern als Ausdruck des Leides, den der andere, der die äußert, gerade ausgesetzt ist und dem er gerade unterworfen ist. Und in dem Moment entwickelt man dann natürlich auch das Gefühl, wenn man über Bodhicitta redet, denjenigen nicht nur in seinem Leid wahrzunehmen, sondern entwickelt auch das starke Gefühl, dann dem helfen zu wollen und dem die gleichen Einsichten vermitteln zu wollen, wie man sie selbst genossen hat und wie man sie selbst gelernt hat. In dieser Lineage, und das ist eines der grundlegenden Prinzipien des Buddhismus, gilt immer, man kann niemand anderen tatsächlich erlösen von seinem Leid, man kann ihm nicht wirklich helfen und man kann ihn nicht von seinem Leid befreien. Wenn das möglich wäre, hätte Buddha uns alle längst erleuchtet. Also im Gegensatz zu einer beispielsweise christlichen Theologie sind Buddhas allwissend, also sie sehen all unser Leid und sie sind timeless, also für einen Buddha gibt es kein Konzept von Zeit, also er sieht alle Leiden aller Menschen zu jedem beliebigen Zeitpunkt gleichzeitig fokussiert in einem klaren Blick, aber er ist nicht allmächtig, also er ist nicht wie ein Schöpfergott, omniscient und omnipotent, also allwissend und allmächtig, sondern er ist nur allwissend, aber eben nicht allmächtig, hat die Brigitte beim letzten Mal auch ausgeführt. Und das bringt es so ein bisschen mit sich in der logischen Konsequenz zu Ende gedacht, dass er uns unser Leid nicht nehmen kann, außer indem er teacht. Ja? Also was machen Buddhas, nachdem sie erleuchtet sind? Sie lehren, ja, und sie manifestieren sich in allen möglichen Erscheinungsformen, um uns zu lehren und uns auszubilden, weil das der einzige Weg ist, auf dem wir selber uns wie Münchhausen an dem Schopf aus dem Sumpf ziehen. Das kann uns kein anderer abnehmen, da das müssen wir selbst tun. Wenn wir also andere erkennen in ihrem Leid durch diese Exchange Yourself and Others, ich versetze mich in die Situation des anderen hinein, dann entwickeln wir auch gleichzeitig Bodhicitta und den Wunsch, den anderen zu helfen. Und nach diesem Verständnis tun wir das hauptsächlich, indem wir helfen und ausbilden und das vermitteln, was uns selber beigebracht wurde aus dem auf diesem Weg. Der zweite Teil ist eine ganz faszinierende Meditation oder eine 7-Part-Instruction, eine 7-teilige Anleitung in im Prinzip Ursache und Wirkung in Cause and Effect. Ich fand die, als ich sie das erste Mal gehört habe, allein schon intellektuell sehr faszinierend und ich fand das ein irres Geistesexperiment und fand das eine für mich selber eine echte Bereicherung, diese 7-teilige Instruction zu lernen. Die geht wie folgt. Wir gehen in der buddhistischen Logik davon aus, dass wir in einem kontinuierlichen Mindstream-Geisteszustand since beginningless time, also seit Anbeginn aller Zeiten existieren. Ja, since beginningless time, Brigitte sagt es recht, es gibt keinen Anbeginn, also in einer Zeit ohne Anfang existieren, so wäre die korrekte deutsche Übersetzung, Dankeschön. Und in diesem Kontinuum an Geisteszuständen unendlich viele vorherige Existenzen in unendlich vielen unterschiedlichen Formen, in menschlicher Form, tierischer Form, Amöbenform und so weiter bereits durchlaufen haben. Alles gut. In dieser Logik, wir existieren seit Zeit ohne Anfang, also immer, und haben in der Zeit in unendlich vielen Körpern gelebt und sind unendlich viele Male wiedergeboren worden, ist jedes Lebewesen, was uns umgibt, mal in irgendeiner Form mit uns mal mit uns in Beziehung gestanden. Und an der Stelle setzt diese siebenteilige Unterweisung von Ursache und Wirkung ein, indem sie sagt, naja, wenn wir durch unendlich viele Existenzen mit jedem anderen Lebewesen schon mal in irgendeiner Form der Verbindung gestanden haben, dann ist auch jedes dieser Wesen in irgendeiner Weise einmal unsere Mutter gewesen. Also jedes Lebewesen, dem wir heute begegnen, jeder Mensch, dem wir heute begegnen, unser Feind, unser Widersacher, Leute, über die wir uns ärgern, Leute, die wir belanglos finden, Leute, die wir gern mögen, hatten wir in früheren Leben logischerweise, weil es unendlich viele waren, bereits mal eine Verbindung. Jeder ist uns in jedweder Rolle schon mal begegnet, als Feind, als Freund, als Liebhaber, als Partner, als Kind, als Großeltern und eben auch als Mutter. Und alles das, was jetzt kommt in den weiteren Stufen, bedeutet in einem kulturellen Kontext des tibetischen Buddhismus, dass es natürlich voraussetzt, dass wir unsere Mutter unendlich verehren, so wie es in den östlichen Kulturen grundsätzlich üblich war und einfach gesellschaftliche Norm war, den eigenen Eltern und speziell der Mutter eine unendliche Ehrerweisung und Dankbarkeit entgegenzubringen. Ich sage das deswegen, weil wir uns an der einen oder anderen Stelle von diesem östlichen Ideal im Westen ein Stück weit entfernt haben. Und wenn wir diese siebenstufige Instruktion verstehen wollen, dann müssen wir uns hineindenken in das östliche Verständnis einer Mutterverehrung, ja, die uns teilweise hier im Westen ein Stück weit verloren gegangen ist. Lama Marut sagt immer halb im Scherz und halb im Ernst, er war 30 Jahre lang sauer auf seine Mutter, weil sie ihn nicht nach Woodstock gelassen hat, als er 15 war und mit seiner Freundin nach Woodstock trampen wollte. Seine Mutter hat ihm das untersagt, weil sie zu Recht Drogenexzesse und ganz wilde Ausschreitungen befürchtet hat. Und er hat ihr das irgendwie 30 Jahre übel genommen, weil er das Gefühl hat, er hat irgendwie die Party seines Lebens verpasst. Ja, und ich glaube, wenn wir in uns zurückforschen, dann hat jeder so seine Situation, wo er mit seinen Eltern irgendwie im Clinch liegt und wo er irgendwie ein Trauma seiner Kindheit seinen Eltern in irgendeiner Form übel nimmt. Wer das nicht hat, hat vielleicht das Problem, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gleichgültig zu sein, ein bisschen abgestumpft zu sein oder in welcher Form auch immer nicht den entsprechenden Respekt oder die entsprechende Ehrerbietung dann auch tatsächlich entgegenzubringen. Ich selber habe auch eine Zeit gebraucht, bis ich im Prinzip mein eigenes Verhältnis zu meiner Mutter nochmal verbessert habe. Ich hatte nie wirklich Schlechtes, aber es gab schon so ein, zwei Situationen. Also ich hatte persönlich die Situation, dass mich meine Mutter mal, weil ich als Kind unter Asthma und Heuschnupfen litt, mich so im zarten Alter von 6 Jahren mal irgendwie die ganzen Sommerferien über 6 Wochen in ein Kinderheim an der Nordsee verfrachtet hat, was irgendwie Reizklima hatte und garantiert pollen- und allergiefrei war. Und ich habe als kleiner Junge unendlich gelitten unter dieser Zeit. Also ich hatte schreckliches Heimweh und ich war da unendlich einsam und ich fühlte mich mit vielen anderen Kindern aber in diesem seelenlosen Kinderheim in Wiek auf Föhr irgendwie extrem verlassen. Und ich habe das so meiner Mutter implizit so etwa 30 Jahre lang vorgeworfen, ja, so dass sie mich da hingeschickt hat, dass sie mich alleine gelassen hat, dass sie mich da abgeschoben hat und dass sie mir zugemutet hat, dieses Leid irgendwie zu erfahren. Und es dauerte eigentlich so bis Jahr 1 oder 2 in meiner buddhistischen Prägung, bis ich A, erkannt habe, dass dieser Vorwurf komplett unsinnig ist, weil es einfach ein karmischer Samen war, der sich für mich geöffnet hat, dieses Kinderheim als einsam zu empfinden und als verlassen. Es gab andere Kinder, die hatten den Spaß ihres Lebens in diesem Kinderheim. Also das war im Prinzip meine individuelle karmische Prägung, die da aufgekommen ist, vermutlich aus früheren Leben oder Existenzen ein Gefühl von Einsamkeit und Verlassenheit zu spüren. Das war mal die eine Erkenntnis. Und die zweite Erkenntnis war, dass es natürlich überhaupt keine böse Absicht von meiner Mutter war. Im Gegenteil, sie wollte mir ja helfen, diese Allergien und dieses Asthma zu überwinden. Also schon allein aus dem zweiten Grund war es unsinnig. Und selbst wenn die ersten beiden nicht gepasst hätten und sie hätte mich aus voller Intention, um mich zu bestrafen, 6 Wochen in ein Erziehungslager geschickt, dürfte ich ihr in dieser Philosophie trotzdem nicht böse sein, weil all das, was unsere Mütter für uns getan haben, um uns überhaupt auf die Welt zu bringen, rechtfertigt nicht den geringsten Hauch einer Belastung oder in irgendeiner Form eines Verhältnisses, was eingetrübt ist. Also ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich das abgelegt habe und ich würde das mal gerne vergleichen mit einer Bergtour. Ja. Also die Tibeter beginnen hier auf der Mittelstation und fahren zum Gipfel und wir müssen vielleicht erstmal aus dem Tal zur Mittelstation laufen, bis wir überhaupt bei Punkt 1 dieser Meditation angekommen sind, weil wir erstmal überlegen müssen, ist das Verhältnis, das wir zu unseren Müttern und auch Vätern haben, ist es denn eigentlich so, wie es sein sollte. Auch heute ist das kein Zustand, den ich einmal erreicht habe und der irgendwie permanent gilt, sondern es ist ein täglicher Kampf, diesen Respekt und diese Anerkennung irgendwie aufrechtzuerhalten. Und es gibt schon immer noch Situationen, wo mich meine Mutter anruft, mich irgendwie gefühlt 2,5 Stunden zutextet mit Dingen, die sie mir 800 Mal bereits erzählt hat in diesem Leben und im vorigen Leben. Und ich mir denke, oh, bitte lass mich mein Zeug machen, lass mich in Ruhe. Und ich mich dann echt wieder daran erinnern muss, dass das ein sehr respektloser Gedanke ist und dass ich dankbar sein sollte, dass ich in dieser Situation da sein darf, meiner Mutter ein Ohr zu leihen. Und es wird wie in unserer gesamten Practice ein Stück weit besser und besser. Und so langsam entwickelt sich das Ganze in eine Richtung, in die ich es haben möchte. Mir hilft immer an der Stelle sehr dieser Gedanke Perfection of, ja, also es gibt nie eine perfekte Mutterbeziehung, nie eine perfekte Freundschaft, nie eine perfekte Teacher-Student-Beziehung, nie ein perfektes Teaching, sondern es ist immer eine Perfection of, ja, und das Eigentliche, was dahinter steckt, ist der Wunsch und der Wille, die Dinge, die noch nicht funktionieren, auszumerzen und das irgendwie ein Stück weit weiter zu perfektionieren. Also man ist nie an dem Punkt angekommen, wo man sagt, so, jetzt habe ich das irgendwie abgehakt und es funktioniert, sondern das ist auch, wenn man jetzt Lama Ami Pelmas Blog liest, wie sie im 3-Jahres-Retreat meditiert hat und was für Erfahrungen sie gemacht hat, dann sind auch Leute, die uns jetzt hier meilenweit voraus sind, die im 2. 3-Jahres-Retreat sind, die 100.000 Stunden mehr Meditation verbracht haben als wir selbst, immer noch damit beschäftigt, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, sich im Verhältnis zu ihrer Mutter zu sortieren und in diesem Gedanken Perfection oft tagtäglich dran zu arbeiten, dass das funktioniert. Punkt 2, erinnere dich an die Güte, an die Liebe, an die Kindness auf Englisch deiner Mutter, die quasi ihr gesamtes Leben auf den Kopf gestellt hat, um dich auf die Welt zu bringen. Ja? Also sie hat irgendwie ihre Karriere unterbrochen, sie hat ihre Gesundheit ruiniert, sie hat starke Schmerzen erlitten, sie hat alle Arten von ganz großen persönlichen Mühen und Hindernissen auf sich genommen, um dir den Weg in dieses Leben zu ebnen. Und nach der Geburt war das nicht vorbei, sondern ich meine, wer selber Eltern ist von euch, der weiß das, und die anderen kriegen es natürlich auch mit durch Geschwister und andere. Dann beginnt erst das Angehängtsein, das nicht mehr frei entscheiden können, wie man den Tag verbringt, der Schlafentzug, der damit verbunden ist, und all die Mühen, die man im Prinzip auf sich nimmt, um uns in dem Fall jetzt irgendwo auf die Welt zu bringen. Also ohne die Güte unserer Mutter und ohne die Bereitschaft, ihr Leben zu riskieren, ihren Körper auszuleiern und ihm große Schmerzen zuzufügen, Schlafentzug und Dinge, die wir nach der Genfer Konvention als Folter einordnen würden, zu ertragen, haben sie alle ertragen, um euch im Prinzip euer jetziges Leben zu ermöglichen und euch auf diesen Weg zu bringen. Schritt Nummer 3. Du bist so stark in diesem Gefühl, wie liebevoll und gütig deine Mutter zu dir gewesen ist, dass du den starken Wunsch verspürst, ihr diese Güte zurückgeben zu wollen. Und du siehst dich tief in ihrer Schuld mit all dem, was sie für dich auf sich genommen hat. Und hat den intensiven Wunsch, diese Güte deiner Mutter auch tatsächlich zurückzahlen zu wollen. Der vierte Schritt ist, du erweiterst dieses Gefühl der Dankbarkeit, der Liebe und des Zurückgebenwollens deiner Mutter gegenüber auf alle Personen um dich herum, indem du sie im Prinzip wie deine eigenen Kinder liebst und ihnen die gleiche Liebe und die gleiche Dankbarkeit entgegenbringst, wie als wären sie deine eigenen Kinder. Und du bist quasi besessen von dem Gedanken, sie glücklich zu machen und ihnen Glück und Liebe zu schenken. Schritt Nummer 5. Du hast großes Mitgefühl entwickelt, also im Englischen Great Compassion. Und Mitgefühl bedeutet an der Stelle den expliziten Wunsch, ihr Leid oder ihre Leiden, also die der anderen, tatsächlich beenden zu wollen. Nummer 6. Du hast das Gefühl, und das ist nochmal ein ganz wichtiger Schritt, dass es an dir hängt. Also du denkst dir in dem Moment nicht, die werden schon von ihrem Therapeuten glücklich gemacht oder Buddha wird sie glücklich machen oder ihr Partner wird sie glücklich werden oder irgendjemand anderen. Ich lege mich jetzt mal schlafen und denke, das ist mir egal. Sondern in dem Moment, wo wir die Liebe für die Mutter erweitert haben auf alle Lebewesen, indem wir uns vorgestellt haben, im Schritt 4, sie wären wie unsere eigenen Kinder und wir bringen ihnen die gleiche Liebe entgegen und wir entwickeln großes Mitgefühl in Punkt 5, kommt in Punkt 6 der Schritt und wir sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, das zu tun. Wenn wir uns kurz an Karma und Emptiness erinnern, dann sind wir diejenigen, die diese Welt um uns herum geschaffen haben. Alle Lebewesen, die wir um uns herum erkennen und beobachten, nehmen wir wahr aufgrund unseres Karmas. Und deswegen sind wir als Erschaffer dieser Welt, wie sie sich uns präsentiert, auch derjenige, der in der Pflicht und in der Verantwortung ist, dieses Leid zu beenden und dieses Gefühl zu entwickeln, dass wir die Verantwortung haben, das tatsächlich zu ändern. Dazu zählt auch, dass wir uns nicht ermutigen lassen auf diesem Weg, dass wir Rückschritte akzeptieren und dass wir wieder weitermachen, wenn wir feststellen, oh hoppla, das hat jetzt nicht funktioniert. Und das passiert jedem von uns und das ist einfach Teil dieses Weges, an der Stelle zu stolpern, es zu erkennen, es zu korrigieren und wieder weiterzumachen. Also das Beispiel, was ich von vorhin gebracht habe mit meiner Mutter, ist kein fiktives, sondern so geht es mir tatsächlich ab und zu nochmal, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere oder bei ihr sitze oder wie auch immer, dass mich plötzlich irgendwas nervt und ein Gedanke hochkommt, der da ist, oh, muss doch jetzt nicht sein. So, und das Wichtige jetzt an der Stelle in Punkt 6 ist jetzt dann nicht, wenn wir das zu erkennen meinen, zu sagen, oh, was sind wir doch für Idioten, ja, uns schuldig zu fühlen, uns zurückzuziehen und uns schlecht zu fühlen über diesen Gedanken, den wir hatten, sondern diesen Gedanken liebevoll ziehen zu lassen, ihn zu ersetzen oder zu ergänzen durch einen liebevollen Gedanken unserer Mutter gegenüber. Und am Abend, wenn wir unser Buch pflegen und die Four Forces wieder zur Anwendung bringen, in die drei Dinge, die uns an diesem Tag nicht gefallen haben, reinschreiben, ich war gereizt und gelangweilt meiner Mutter gegenüber und als Wiedergutmachung überlege ich mir jetzt Folgendes. Also dieses not being discouraged auf Englisch oder nicht entmutigen, sich selbst nicht entmutigen zu lassen, wenn wir selbst versagen in diesem Wunsch, es jetzt diese Liebe und diese Güte zurückzuzahlen, sich dann nicht schuldig zu fühlen, sondern diesen Gedanken zu eliminieren und dann weiterzumachen, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir entwickeln müssen auf diesem Pfad. Und all unsere Lehrer sagen uns immer wieder, dass es im tibetischen Buddhismus kein Gefühl von Schuld gibt. Ja, also es gibt kein Gefühl von, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich einen schlechten Gedanken hatte über meine Mutter, ich sollte mich schämen und mich am besten zurückziehen, sondern es ist ein Gefühl eines intelligent regrets, eines intelligenten Bedauerns, der da heißt, Mensch, das war jetzt keine so wahnsinnig clevere Idee, diesen Gedanken zuzulassen, weil er wird dazu führen, dass ich einen Moment länger brauche, um dieses Bodhicitta zu entwickeln und dass ich auch weiterhin einen Moment länger im Samsara bleiben werde und sich mir wieder Samen öffnen werden, die mir diese Gleichgültigkeit, Arroganz oder Missgunst, die ich gerade meiner eigenen Mutter gegenüber gedacht oder entgegengebracht habe, die mir dann wieder begegnen werden in Form von Begegnungen mit anderen Menschen. Und deswegen denke ich mir, blöd, keine so besonders glorreiche Glanzleistung dieser Gedanke, nehmen wir den jetzt mal kurz aus unserem Mindstream, aus unserem Geisteszustand und ersetzen ihn durch einen von liebevoller Güte, schalten um und überlegen uns, Mensch Mama, vielen Dank, dass du mich angerufen hast und können wir uns vielleicht am Sonntag auch mal wirklich zusammensetzen auf ein Stück Kuchen und dann nehme ich mir mal eine Stunde Zeit, um dir nochmal intensiv zuzuhören bei den ganzen Dingen, die dir offensichtlich auf dem Herzen liegen. Ja? Und das dann hinzukriegen, ist ein wichtiger Schritt und auch den Dreh wieder hinzukriegen, wenn man einen Gedanken hatte, der da eben nicht reinpasst. Schritt 7, the state of a Bodhisattva in Englisch oder der Zustand eines Bodhisattvas, Nämlich der Wunsch, ein Buddha zu sein, um allen anderen Lebewesen helfen zu können. Also das intensive Gefühl, dass wir selbst auf diesem Pfad unbedingt weitergehen müssen, weil je näher wir diesem Zustand Buddhaschaft kommen und je eher wir ihn eines Tages erreichen, desto unendlich potenzierter sind unsere Möglichkeiten, den anderen tatsächlich zu helfen. Und den Wunsch, ihnen helfen zu wollen, haben wir in dieser 7-Punkt-Anleitung, beginnend mit der Erkenntnis, jedes Lebewesen um uns herum war bereits unsere Mutter und die Liebe und die Güte, die sie uns entgegengebracht hat, wollen wir ihr zurückgeben, haben wir ja da bereits entwickelt. Punkt 7 ist natürlich ein großer Zustand, der Zustand eines Bodhisattvas. Auch dafür gilt wieder irgendwie eine stufenweise Annäherung. Am Anfang gelingt uns dieser Geisteszustand mal eine Sekunde am Tag, wo wir uns fühlen wie ein Bodhisattva und wir durchdrungen sind von dem Wunsch, es allen Lebewesen zu helfen und ihr Leid zu beenden. Und dann kommen wieder 5 Stunden Büroalltag, wo wir völlig vergessen haben, ein Bodhisattva zu sein und wo wir uns wieder hinwegspülen lassen von unserer eigenen Busyness oder unserer eigenen Beschäftigtheit. Und je länger wir praktizieren, desto stärker können wir das ausdehnen. Ja, plötzlich schaffen wir es nicht nur eine Sekunde am Tag, sondern wir schaffen es auch in diesen 5 Stunden, in denen wir arbeiten, mal immer 3-minutenweise uns diese Weltsicht wieder anzueignen und uns zu denken, Mensch, was kann ich denn in der Situation, in diesem Meeting, in der Situation, wo alle gereizt sind, in dem Streit in der Familie, in dem Streit irgendwo im Freundeskreis, was kann ich denn eigentlich an der Stelle tun und wie kann ich den Geisteszustand eines Bodhisattvas einnehmen, der in dieser Situation dann das Leid der anderen erkennt, spürt und den dringenden Wunsch erkennt, es tatsächlich zu beenden. Ja. Meine persönliche Erfahrung ist, dass sich diese Phasen, in denen man in diesen Bewusstseinszustand eines Bodhisattvas kommt und indem man das spürt und fühlt, was dort drin steckt in diesen Punkten, die ich euch gerade ausgeführt habe, dass das länger wird, ja, und dass die Phasen des aus dem Taktseins, des es Vergessens, des nicht so agieren, wie man es eigentlich gerne hätte, dass die kürzer werden, je intensiver man sich auf diesem Pfad mit Meditation, mit Daily Practice, mit seinem Buch und mit all dem beschäftigt, was wir hier tagtäglich tun. Es gibt am Ende dieses Kapitels noch einen kleinen Beweis der früheren Leben, den wir dann in dem SCI-Kurs 4 intensiver machen werden. Da gibt es einen ganzen Kurs dazu. Hier ist er an den Schluss angehängt, weil für viele, die am Anfang des Pfades stehen, dieser Gedanke der Wiedergeburt noch sehr unvertraut und sehr spooky ist. Ja. Und deswegen ist er hier schon mal so ein bisschen angerissen, um im Prinzip den Kurs vorzubereiten. Im Prinzip geht dieser Beweis so. Unser Bewusstsein ist ein Kontinuum. Und der einzelne Moment unseres Bewusstseins lässt sich immer nur dadurch erklären, dass er entstanden sein muss aus einem vorigen Moment des Bewusstseins, der hinübergeflippt ist in den jetzigen Moment des Bewusstseins. Also der karmische Grund für diesen Moment des Bewusstseins, den wir erleben, ist immer ein Moment des Bewusstseins, der davor passiert ist und der Cause, der Grund ist für den Moment des Bewusstseins, den wir jetzt erleben. Wenn wir diesen Gedanken eines Bewusstseinsstroms dann weiter zurückverfolgen, stellen wir logischerweise fest, wenn jeder Moment des Bewusstseins, den wir jetzt erleben, einen vorigen Moment des Bewusstseins zur Ursache haben muss, ohne den wir keinen jetzigen Moment des Bewusstseins erleben können, dann kann es keinen ersten Moment des Bewusstseins gegeben haben, weil sonst hätte die Bedingung verletzt sein müssen, dass es einen vorigen Moment des Bewusstseins gab. Wir können also nicht sagen, der erste Schrei, den wir getätigt haben als Kind, hat plötzlich unser Bewusstsein in die Welt hineinkatapultiert. Also vorher war Null Bewusstsein, Null Bewusstsein, Null Bewusstsein, Null Bewusstsein. Dann werden wir geboren, irgendjemand zieht uns aus diesem Bauch raus, klapst uns auf den Po, wir schreien und plötzlich von 0 auf 100 ist unser Bewusstsein da. Und das wird einem relativ schnell klar, dass diese Vorstellung unsinnig ist. Und wenn man dann zurückgeht, dann überlegt man, okay, wo hat dann das Bewusstsein eigentlich begonnen? Hat es mit der ersten Gehirnzelle begonnen oder hat es begonnen mit der Zeugung oder hat es begonnen mit der Wunschzerzeugung oder wo hat es denn eigentlich begonnen? Und auch wenn man sich biologisch damit beschäftigt, stellt man fest, naja, auch da gibt es keine Möglichkeit, einen ersten Moment des Bewusstseins festzulegen, sondern wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, stellt man plötzlich fest, hoppla, also wenn ich diese Bedingung akzeptiere, dass jeder Moment des Bewusstseins einen Vorgänger gehabt haben muss, weil das der Grund für den jetzigen Moment des Bewusstseins ist, dann stelle ich fest, es kann keinen ersten Moment des Bewusstseins gegeben haben. Und das bedeutet, dieser Bewusstseinsstrom, den wir jetzt erleben, muss existieren, since beginningless time, also seit, nein, das darf ich nicht wieder sagen, seit Anbeginn, weil das nicht stimmt, also seit Zeit ohne Anfang wäre die korrekte deutsche Übersetzung von since beginningless time, wie es in den englischen Unterlagen heißt. Da werden wir noch intensiver hineingehen in die Courses für diesen Moment der Awareness, aber für den Moment mal kann euch das als einfaches Denkexperiment gelten. Jeder Moment des Bewusstseins hat einen Vorgänger. Dieser Vorgängermoment des Bewusstseins erzeugt den jetzigen Moment des Bewusstseins. So kommt er überhaupt ins Leben. Und wenn jeder Moment einen Vorgängermoment haben muss des Bewusstseins, kann es keinen ersten geben, weil sonst wäre die Regel verletzt, es muss einen Vorgänger geben. Also muss unser Bewusstseinsstrom seit Anbeginn aller Zeiten existieren und also muss es logischerweise vor diesem jetzigen Körper, von dem uns zumindest unsere Eltern berichten können, dass er mal klein und rosa war und nicht so aussah wie jetzt, als wir auf die Welt kamen. Es muss also irgendwie einen Körpergefäß gegeben haben, was unseren Bewusstseinsstrom aufgenommen hat, bevor wir in diesem Körper steckten. Und das war eine der vielen vorigen Existenzen. Und wahrscheinlich sind wir viele Milliarden Male als Mücke oder Insekt oder Frosch oder wie auch immer in diesem Leben durch Teiche gehüpft und durch Büsche geschwirrt, solange bis wir uns sukzessive die Kette der Evolution hochgearbeitet haben und jetzt in diesem Augenblick das große Glück einer menschlichen Existenz genießen. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich diesen Gedanken verinnerlicht habe und ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe das Ganze am Anfang sehr merkwürdig gefunden, auch diese Vorstellung. Und habe den Rat befolgt, den Brigitte und ich euch auch schon ganz am Anfang gegeben haben, das nicht zurückzuweisen, wenn ihr es als abstrus oder als absurd mit eurem Weltbild nicht vereinbar empfindet, sondern einfach mal zu sagen, spannender Gedanke, ja, kann ich mir zwar nicht vorstellen, kann ich auch nicht wirklich so akzeptieren für mich, ich habe ein ganz anderes Verständnis, aber lasse ich jetzt mal so stehen, stelle ich mal aufs Regal und beschäftige mich später mal damit, wenn ich vielleicht mehr weiß und wenn ich diese Kette der Courses und Material Courses für irgendwas ein bisschen besser verstanden habe. Und mir ist es dann eines Tages wirklich beim Spazierengehen mit den Hunden irgendwo plötzlich dieser Zustand geflippt von ich kann mir das eigentlich nicht wirklich vorstellen, hinzu wie konnte ich eigentlich jemals einen Gedanken haben, dass es anders sein könnte? Ne? Also es gibt manchmal so Momente auf diesem Weg, wo irgendwie ein Zustand, eine Erkenntnis sich plötzlich so flippt und so einrastet in einer Deutlichkeit, wie man sie irgendwie schwer beschreiben kann und wo man dann plötzlich verwundert den Gegengedanken hegt, nämlich wie konnte ich eigentlich jemals der Meinung sein, dass es anders sei. Ja. Wenn ihr diesen Gedanken jetzt noch nicht habt, bei diesem ganzen Thema Mindstream, Beginningless Time, Inkarnation und so weiter, dann macht euch jetzt keinen Kopf, macht euch nicht fertig. Das ist am Anfang völlig selbstverständlich. Legt es mal zur Seite, denkt ein bisschen drüber nach, lasst es mal da ruhen, aber weist es nicht zurück, sondern eines Tages wird sich eine Situation einstellen, wo ihr dann plötzlich eine Eingebung habt oder eine Idee oder plötzlich ein Verständnis, das sich euch erschließt, wo eigentlich klar wird, das kann so gar nicht anders sein. Eine der häufigsten Fragen, die man in dem Zusammenhang bekommt, ist, wenn der Bewusstseinszustand so unendlich ist, warum kann ich mich dann eigentlich nicht an vorherige Existenzen erinnern? Darauf gibt es im Prinzip zwei Antworten. Das erste ist, eigentlich ist die Frage falsch, ja, weil ich kann mich sehr wohl erinnern, wenn ich es schaffe, in extrem tiefe Zustände der Meditation einzudringen. Und es gibt durchaus viele Beispiele von tibetischen Lehrern, die eine sehr präzise Vorstellung von vergangenen Existenzen und im Übrigen auch von zukünftigen Existenzen haben, die sich ihnen in tiefer Meditation erschlossen und gezeigt haben. Also heißt, wir haben unseren Geist nicht wirklich unter Kontrolle und nicht wirklich im Griff und deswegen glauben wir, dass wir uns an keine der anderen Existenzen erinnern können. Wir können es aber schaffen, Zustände zu erreichen, indem wir das können. Das Zweite, was da reinspielt, ist, das, was wir jetzt als unsere Persönlichkeit und unser Ich, unser Selbst betrachten, werden wir im weiteren Verlauf der SEI-Kurse sowieso als pure Illusion und nicht gültigen Gesamtzustand entlarven. Ja, also das ist sowieso eine reine Projektion, die so gar nicht existieren kann. Und man tut sich am Anfang ein bisschen leichter, wenn man es mit den westlichen Begriffen der Psychologie des 19. und 20. Jahrhunderts erklärt. Also das, was Sigmund Freud bezeichnen würde als das Unterbewusstsein, das Traum-Ich, das Unterbewusstsein, von dem wir wissen, dass es existiert, von dem wir wissen, dass es unsere Handlungen beeinflusst und zu dem wir eigentlich nur in ganz speziellen Situationen der Hypnose, des Traums, des Schlafes irgendwie einen Zugang finden. Das können wir am ehesten vergleichen mit dem Teil unseres Mindstreams, unseres Geistes, der tatsächlich diese lange Reise durch so viele unterschiedliche Existenzen hinter sich hat und auf den Weg gebracht hat. Gut, das war's für heute in Klasse 8. Damit müsstet ihr wunderbar in der Lage sein, die kurze Hausaufgabe zu beantworten, die sich an diesem Kurs anschließt und ich würde euch gerne noch ein Weilchen für Fragen zur Verfügung stehen.
Darf ich gleich anfangen?
Moment, ich muss noch schnell die Lautstärke hochziehen, dass wir dich hören, Petra.
Okay.
Jetzt.
Und zwar, diesen Punkt 0 hast du den erklärt gehabt?
Nein, den Punkt 0 habe ich ausgelassen, weil ich gleich mit der Mutter anfangen wollte, aber Brigitte hat mich auch bereits darauf hingewiesen, dass er noch kommt. Okay. Punkt 0 bedeutet, ja, eine Preliminary, eine Vorübung, bevor ich überhaupt anfangen kann, mich auf diese 7-punktigen Weg einzulassen, und der bedeutet, meine eine Unvoreingenommenheit gegenüber allen Menschen zu entwickeln. Wir haben in der Regel drei Zustände, mit denen wir Menschen betrachten. Entweder wir mögen sie oder wir mögen sie nicht oder sie sind uns gleichgültig. Ja, und diese drei Zustände müssen wir nivellieren und im Prinzip für jeden Einzelnen dieses Raster, mag ich nicht oder ist mir wurscht, aufheben und sagen, die sind uns alle gleich lieb und wir fühlen uns für jeden gleich verantwortlich, auch für den, den wir mal tituliert haben als unseren Feind, als unseren Gegner, als unseren übelsten Widersacher, wie auch immer. Und mir geht's ein bisschen so, ich tue mich sehr schwer mit dieser Preliminary, weil sie natürlich sehr schwer zu erreichen ist. Und ich tue mich ein bisschen leichter, wieder zurückzuspringen. Ja, also wenn ich mir dann vorstelle, dass dieser Feind, dieser Gegner etc. mal meine Mutter gewesen ist in einem früheren Leben, Jahre geopfert hat, mich aufzuziehen und sich um mich zu kümmern und ich diese Liebe jetzt zurückzahlen muss, fällt es mir leichter, mit diesen 7 Punkten die Preliminaries zu verstehen, als im Prinzip ohne diese 7 Punkte. Deswegen bin ich auch gleich eingestiegen und hätte es beinahe vergessen, wenn mich nicht Brigitte netterweise darauf hingewiesen hätte und natürlich deine Fragen.
Dankeschön.
Gerne.
Ich habe so einen Punkt, den würde ich so fürchterlich gerne teilen. Zu der Mütternummer. Denn die Mutternummer finde ich echt, die ist eigentlich wirklich unfair. Also was mir jetzt aufgefallen ist im Rahmen dieses Kurses, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu meiner Mutter. Und es ist total unfair, weil man sieht immer nur das, was negativ ist. Und man hat überhaupt kein objektives Verhältnis zu ihnen, ganz häufig halt. Ne? Und selbst wenn du dann sagst, man setzt sich hin und erträgt es halt, weil du meinst, es muss ja gut sein, das ist schon auch ganz schön gewollt. Und ich war jetzt am Wochenende bei meiner Mutter und hatte mir vorgenommen, ganz objektiv mal hinzugehen und mir zu überlegen, einfach sie mal ganz klar wahrzunehmen, was an ihr gut und was an ihr schlecht ist. Und ich wollte fürchterlich gerne mit euch teilen, dass sich mein absoluter Schatz eröffnet hat und dass ich festgestellt habe, dass meine Mutter ein unglaublich toller Mensch ist. Ja. Und mir dann wirklich ganz aufgefallen ist, wie ich jahrelang einfach immer nur das gesehen habe, was sie verbockt hat. Da ist natürlich auch was dabei und was an ihr schwierig ist. Und ich glaube, gerade bei Müttern ist man so undifferenziert und man ist so konzentriert auf das, was sie nicht können, dass vielleicht als Tipp wirklich einfach mal offen mal hinschauen und gucken hier, wie, was ist denn das für eine Person? Da können sich echt Schätze öffnen. Das war bei mir so und das wollte ich gern mit euch teilen, wo es doch gerade um die Mütter geht.
Ja, super, vielen Dank. Also absolut richtig. Wir gucken mit einem Brennglas auf Defizite, auf Dinge, die sie uns vermeintlich angetan haben und die irgendwie nicht funktionieren und wir erkennen nicht den ganzen Schatz an Güte und an positiven Dingen. Absolut richtig, ja. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, noch einen Schritt weiter zu gehen, dass wir die Dinge, die vermeintlich schlecht laufen, die sie dann vermeintlich tatsächlich nicht können oder die blöd sind, nicht als self-existing wahrzunehmen, sondern auch die in unserem Verständnis von Karma und Emptiness als unsere Projektion zu entlarven, die so überhaupt keiner genaueren Prüfung standhält, sondern die einfach nur auch eine falsche Projektion ist, die wir in diesem Moment haben und ein Samen, der sich in dem Moment öffnet. Wir müssen auch das erkennen als Trugschluss.
Unbedingt, ja, bin ich mit dir. Kann ich noch eine kleine Frage zum letzten Kurs machen, so eine, die sich in den Meditationen ergeben hat?
Ja, da würde ich vielleicht an Brigitte mit zu Rate ziehen.
Ja, nur sehr gerne. Also weil wir haben ja die wundervollen Vorteile diskutiert. Ich habe mich gefragt, gibt es auch Nachteile? Wir wollen noch objektiv bleiben. Also kann man sagen, es gibt auch Nachteile? Weißt schon, wenn ich jetzt was Schlechtes mache, potenziert sich es auch ganz gruselig oder so?
Die Verpflichtung, die du im Endeffekt als Bodhisattva eingehst, ist, dass du dich verpflichtest, in all deinen zukünftigen Leben der Sklave aller Menschen zu sein, weil du dich ja verpflichtest, ihnen das Leid zu nehmen und das Glück zu bringen. Das ist das Einzige, was ich in irgendeiner Form praktisch als Nachteil erkennen könnte. Dass es wirklich eine Verpflichtung ist über viele, viele Leben. Und wie gesagt, du schwörst im Endeffekt, du wirst dafür verantwortlich sein, alle Lebewesen zur Butterschaft zu bringen. Und damit machst du dich, ja, zu ihrem, der Befehl sagt immer so schön, du verpflichtest dich, der Sklave aller Menschen zu sein, für alle deine zukünftigen Leben. Aber das ist jetzt eine überspitzte Formulierung, es ist kein Nachteil.
Okay, die Schriften reden auch nicht von Nachteilen, so das von wegen, aber bedenke, nur so Neugier.
Ja, also ich würde mal sagen, Nachteil fällt mir keiner ein. Das Stichwort aber bedenke fällt mir schon einer ein, weil wir natürlich auf diesem Weg irgendwann beginnen, Gelübde abzulegen, unter anderem eben das Bodhisattva-Gelübde, dass das einschließt, was Brigitte gerade gesagt hat. Und wenn wir natürlich gegen eines dieser Gelübde verstoßen und irgendwie unserer Mutter einen Fußtritt versetzen, dann ist das natürlich, wenn das jemand tut, der ein Bodhisattva-Gelübde abgelegt hat, entsprechend ungünstiger, als wenn das ein unausgebildeter Rüpel tut, der sich über Morality und Fragen, die wir hier diskutieren, noch nie Gedanken gemacht hat. Also diese Gelübde, die wir ablegen und dieser ganze Weg hat den großen Vorteil, dass heilsame Handlungen, die wir vornehmen, noch viel potenziert positivere Wirkungen haben, als wenn wir diese Gelübde nicht abgelegt haben. Aber er hat auch, das kann man jetzt als Nachteil bezeichnen oder als Obacht geben, ja, den Nebeneffekt, dass wir natürlich, wenn wir gegen diese Gelübde verstoßen oder gegen Werte verstoßen, die sie repräsentieren, dann es uns auch härter beutelt, als wenn das jemand tut, der die nicht abgelegt hat.
Okay, danke.
Das ist aber kein Nachteil, sondern ein Punkt, auf den man einfach Acht geben muss. Ja.
Okay, danke.
Sorry, darf ich an der Stelle fragen, habt ihr diese Gelübde ab? Ich meine, weil du hast gerade gesagt, wenn man sich auf diesen Weg begibt, dann legt man irgendwann dieses Gelübde ab. Habt ihr die schon abgelegt? Also du und die Brigitte zum Beispiel?
Ja.
Ja.
Okay. Und
also das sind ja Stufen. Du beginnst im Prinzip mit den sogenannten Refuge Commitments, also den Zufluchtnahme-Gelübden. Danach kommen die Lifetime, Layman Lifetime Vows, also die lebenslangen, keine Ahnung, wie sie auf Deutsch heißen, Gelübde. Und dann eben im Kurs 7, wenn man das möchte, die Bodhisattva-Gelübde. Und dann später, wenn man weiterhin auf diesen Pfad voranschreitet, dann eben auch die tantrischen Gelübde, was sich in der Endausbaustufe, sage ich jetzt mal, flapsig auf 256 Regeln, die es einzuhalten gibt, insgesamt erweitert. Das hört sich jetzt erstmal viel an, aber wenn man sie hat, stellt man fest, es ist nicht viel und es ist eigentlich ganz easy.
Das heißt, wenn wir sozusagen diesen Weg jetzt weiter beschreiten, dann kommen diese irgendwann einmal.
Ja, ein paar Teil des Lam Rims, des Stufenwegs, ist ja ganz am Anfang, man suche sich einen Lehrer. Ja, und wenn man einen Lehrer gesucht oder gefunden hat, dann wird sich früher oder später in dieser Lineage die Frage nach dem Gelübden oder Verhaltensregeln tatsächlich stellen und dann kommt man irgendwie in die Situation, wo man dann den Wunsch entwickelt, es auch tatsächlich zu tun, weil einem plötzlich klar wird, wenn man es tut, dann sprießen die positiven Dinge, die einen umgeben, noch viel schneller und viel intensiver, als wenn man es nicht tut und dass man echt ziemlich doof wäre, es nicht zu tun und man erkennt, dass einen Gelübde nicht einschränken, sondern befreien am Ende des Tages in vielerlei Hinsicht und ja, dann kommt das irgendwann.
Okay, danke schön für den Moment. Passt es. Super.
Ja, man kann es irgendwann nochmal vertiefen. Ein kleiner Vorgeschmack, der Kurs 7 behandelt sehr intensiv diese Bodhisattva-Gelübde und in der Regel legt man auch am Ende von Kurs 7 die Bodhisattva-Gelübde ab, wenn man sich dann entschieden hat, intensiver auf diesen Pfad zu wandeln.
Okay, danke schön.
Gerne.
Hallo, hier ist Christa.
Hi, Christa.
Ich denke, es hat was mit Verantwortung zu tun, wenn man einfach sich den Dingen den Dingen bewusster wird, so wie, dann bekommt man ja automatisch ja eine größere Verantwortung. Weil früher sieht man einfach über die Sachen hinweg, streut das Schneckenkorn aus und wundert sich nicht, wenn dann irgendwelche schlechten Sachen passieren. Und wenn ich auf dem Weg gehe, denke ich mir, ja, dass sie dann durch diese Erkenntnis einfach auch eine größere Verantwortung tragen muss.
Ja, das ist so. Also ich habe das für mein Leben als eine unglaubliche Befreiung empfunden, mich in einem beginnenden Verständnis von Karma und Leerheit ein für alle Mal aus jeglicher Opferrolle zu befreien, indem ich einfach die Verantwortung für alles übernehme, was in meinem Leben passiert, Gutes wie Schlechtes, weil ich mir denke, das ist ein Ergebnis der Handlungen, die ich irgendwann mal vollzogen habe. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich glaube auch das habe ich schon mal erzählt, dass mich ganz am Anfang dieses Pfades mein ehemaliger Lehrer aus der Schule gefragt hat, glaubst du denn tatsächlich an diese Karma- und Leerheit-Geschichte? Und meine ganz total spontane, aus irgendwelchen Tiefen kommende Antwort wäre, weiß ich nicht, ist mir auch egal, ich tue einfach mal so, als sei es so. Ja? Und dieses, ich tue einfach mal so, als sei es so, egal ob ich das jetzt dran glaube oder nicht, allein das ist schon eine unglaublich befreiende und erwachsene Art zu leben, weil sie eben die Verantwortung für alles einschließt, was einen passiert, und die Befreiung aus der Opferrolle und damit die Übernahme der Verantwortung, die du in deiner Frage oder deiner Anmerkung da signalisierst, natürlich mit einschließt. Ja. Und das Inhalt das Erlangen von Bodhicitta. Bodhicitta bedeutet nicht mehr und nicht weniger als, ich erweitere diesen Begriff der Verantwortung, den ich für mein eigenes Leben habe, auf alle Lebewesen. Ja? Also ich habe die kreiert und erzeugt in ihrer Art und Weise, wie sie sich mir präsentieren und wie meine Welt sich mir gegenüber verhält. Und deswegen bin ich auch derjenige, der die Verantwortung hat für all diese Lebewesen, die leiden um mich herum, die von ihrem Leid zu befreien. Das ist quasi ein überpersonaler Verantwortungsbegriff, der sich in diesem Bodhicitta manifestiert und der das, was du sagst, quasi auf die ganz große Bühne hebt.
Okay, danke.
Darf ich noch eine Frage stellen?
Aber klar.
Und zwar, es ist jetzt das Stichwort Schneckenkorn gefallen. Ja. Und ich bin heute mit der Elke in der Früh laufen gewesen und wir haben gesehen, die vielen Nacktschnecken kommen schon. Und ich habe dann gesagt, naja, aber was tust du wirklich im Garten, wenn du überfallen wirst von diesen vielen Nacktschnecken? Und dann haben wir darüber geredet, wie könnte das karmisch richtig ablaufen. Also Schneckenkorn haben wir irgendwie gefunden, ist sicher nicht die Lösung. Dann haben wir darüber geredet, ob indische Laufenten eine Lösung wäre. Aber ich meine, ganz ehrlich, was tut man da wirklich?
Also ich kann dir die karmische Erfolgsgeschichte meiner Schneckenplage gerne erzählen.
Okay.
Ich hatte wirklich so viele Schnecken, die haben bei mir sogar den Rosmarinkahl gefressen. Und der ist ja echt stachelig. Ich habe ungefähr 2 Wochen lang jeden Abend die Schnecken ganz vorsichtig in einen ausgespülten Joghurtbecher befördert. Und habe eine Heimat für sie gefunden, die viel schöner wie mein Garten ist. Sprich, ich habe sie jeden Abend am See getragen. Das habe ich 2 Wochen lang gemacht. Ich habe seit 2 Jahren keine einzige Schnecke mehr gesehen.
Wow.
Also die Idee ist wirklich, du musst ihnen im Endeffekt, du darfst sie nicht nur wegtragen, sondern du musst ihnen eine schönere Heimat geben, wie sie eigentlich bei dir im Garten haben. Weil das ist dann die Sorge auch um sie. Du musst dich um jedes Lebewesen kümmern und damit musst du ihnen, du darfst sie nicht auf einen Teer aussetzen, weil da werden sie nicht überleben, sondern du musst ihnen wirklich im Endeffekt ein schönes Zuhause geben.
Wow, danke. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Super. Danke.
Ich wollte trotzdem nochmal auf den Vorschlag mit den Laufenden eingehen, den ich umgesetzt habe. Wir haben nämlich tatsächlich Hühner bei uns im Garten und Hühner fressen Nacktschnecken. Ja, und ich habe eine intensive Diskussion geführt mit Venerable Phil am Anfang, bevor wir diese Hühner hatten, so nach dem Motto, ist es denn karmisch in Ordnung, Hühner zu halten, weil Hühner fressen Nacktschnecken. Ja, und Venerable Phil hat sich glasklar dazu geäußert und sagte, dagegen spricht karmisch überhaupt nichts, weil im Zweifel das höherwertige Lebewesen, welches näher an der Erleuchtung ist, wichtiger ist für dich als Bodhisattva. Also wenn du im Prinzip die Chance hast, Hühnern ein Leben zu ermöglichen und eine neue Existenz aufzubauen, die vielleicht noch 2000 Leben von der Erleuchtung weg sind und du dafür ein paar Schnecken opfern musst, die vielleicht noch 10.000 Leben von der Erleuchtung weg sind, dann darfst du das tun, ohne negative karmische Konsequenzen zu befürchten. Auch da gilt natürlich die Intention, ja. Also wenn du das nur tust, um dich deiner Schneckenplage zu entledigen und die Hühner sind dir völlig wurscht, dann ist es nicht gut. Aber wenn du es tust, weil du diesen Hühnern eine neue Heimat geben möchtest und weil du verhindern möchtest, dass diese Hühner in einer Hühnerfarm dahin vegetieren müssen, weil sie es bei dir im Garten viel schöner haben, und der Nebeneffekt halt ist, sie vertilgen auch noch ein paar deiner Schnecken, dann ist das karmisch durchaus in Ordnung und akzeptierbar.
Okay, danke, das ist eine sehr tolle und interessante Antwort. Dankeschön.
Ja. Gerne. Wir hatten, und das Problem ergibt sich im Übrigen bei vielen Dingen, auch bei solchen, bei denen man gar nicht daran denkt. Also mein Sohn hat dann in dem Zusammenhang auch Venerable Phil gefragt, wie das denn ist mit Vogelkästen. Ja? Also jeder hängt mal gerne einen Vogelkasten im Garten auf. Und was man wissen muss, ist, dass so eine Schwalbe etwa 600 Beuteflüge pro Tag macht. Ja? Und bei jedem vertilgt sie eine Schnake oder eine Fliege oder sonst irgendwas. Also das heißt, wenn man einen Vogelkasten bei sich im Garten aufhängt, der ja normalerweise als total unbelastet und liebevolle Aktion gilt, dann vernichtet man damit auch 600 Insektenlegen pro Tag und Schwalbenflug an der Stelle von kleinen Wesen, die auch durch den Garten fliegen. Und dafür gilt das Gleiche, wenn man das nur tut, um sich von einer Schnakenplage zu befreien und man genüsslich die vertilgten Schnaken zählt im Geiste, die einen nicht mehr pieksen, grenzwertig, ja, wenn man es tut, um Vögeln eine neue Heimat zu besorgen und einen schönen Vogelkasten aufzuhängen, absolut in Ordnung.
Die Katze zu füttern?
Die Katze zu füttern, genau. Gut, dann glaube ich, gibt es keine Fragen.
Ja.
Was ist
zwei Wochen? Ganz im Normalen in zwei Wochen.
Genau, in zwei Wochen sehen wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen noch die Prayers.
Sashi Puki Shukshin Mitok Tran Rira Minshi Mimye Gimpadi Sange Shimdu Mikte Urvaki Drokunanda Chingla Tupasho Iyam Guru Ratnamanda Kamya Yatayami Keva Giri Kevokun Sonam Yeshe Soktokshin Sonam Yeshe Leshlumbe Dampa kuni topashuk.